SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten treffen sich heute zur Konferenz. Worum es im Detail geht, hören Sie gleich. Verteidigungsminister Pistorius ist in Schweden zu Besuch, um sich dort das Modell der Wehrpflicht anzuschauen. Unser Hauptstadtstudio hat ihn begleitet. Und der nächste Warnstreik der Lokführer steht bevor. Was das für Saarland heißt, darüber sprechen wir ebenfalls. Alles bis 13 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Auch wenn es in der öffentlichen Debatte im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas ruhiger geworden ist, in den Kommunen bleibt die Flüchtlingssituation weiter drängendes Dauerthema. Kein Wunder also, dass beim heutigen Spitzentreffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Hessen die Migrationspolitik wieder ganz oben auf der Agenda steht. Beim letzten Treffen im November wurde die Bezahlkarte vereinbart, die schnelle Rückführung abgelehnter Asylbewerber und ein solidarischeres Modell bezüglich der Kosten für Unterbringungen etc. Wie aber auch schon beim letzten Mal sitzen die Kommunen, also diejenigen, die am Ende mit allen Entscheidungen leben und arbeiten müssen, nicht mit am Tisch. Entsprechend gedämpft sind die Erwartungen im Vorfeld. Weitreichende Forderungen liegen aber naturgemäß trotzdem auf dem Tisch. Lea Eichhorn über die Themen der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein fordert schnellere Ergebnisse. Etwa bei der Frage, ob man Geflüchtete künftig dazu verpflichten kann, ihren Asylantrag in Drittstaaten zu stellen. Auch NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst von der CDU kritisiert das Tempo der Bundesregierung. Beispielsweise fordert er mehr Vereinbarungen mit Ländern, ihre abgelehnten Staatsbürger zurückzunehmen. Bislang gibt es diese Migrationsabkommen mit Marokko und Georgien. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verweist auf die bisher eingeführten neuen Regeln, etwa für schnellere und mehr Abschiebungen. Wörtlich sagt Faeser dem Spiegel, Migrationsfragen löst man nicht durch immer neue Forderungen, sondern durch konkretes Handeln. Ein Zusammenschluss von 200 Migrationsforscherinnen und Forschern warnt in einer Stellungnahme vor übereiltem Handeln in der Migrationspolitik. Einige der diskutierten Gesetzesvorhaben gefährden den Wissenschaftlern zufolge die international verankerten Grundrechte von Geflüchteten.
Der Zugang zur Bildung in Deutschland ist generell kostenlos. Wer nicht aus einer finanziell gut aufgestellten Familie kommt und studieren möchte, der wird das mutmaßlich anders sehen. Neben Semesterbeiträgen fallen in der Regel nicht gerade niedrige Beträge für die notwendige Ausstattung an. Bücher, Laptop, Materialien, je nach Fach. Obendrauf die Lebenshaltungskosten am Studienort. Jobs für Studis gehören dann natürlich dazu. Aber Studiengänge, die durch Verdichtung und Verkürzung immer mehr Aufmerksamkeit fordern, stehen da wieder im Weg. Die vermeintliche Lösung? BAföG, das Bundesausbildungsförderungsgesetz, das Studierenden finanziell unter die Arme greifen soll. Die Förderzahlen sind im letzten Jahrzehnt aber deutlich zurückgegangen und die Kritik daran wurde immer lauter. Heute hat das Bundeskabinett eine Reform beschlossen. Was die umfasst, erklärt Ihnen Sarah Beham.
Generell wird das BAföG nicht erhöht. Dafür soll es andere Verbesserungen geben. Ich nenne mal die wichtigsten 4 Punkte. Erstens, ab dem Wintersemester gibt es zum ersten Mal eine Studienstarthilfe. Das ist ein einmaliger Zuschuss vor Beginn des Studiums und zwar in Höhe von 1.000 Euro. Damit soll es für mehr Menschen möglich sein, unabhängig vom Geldbeutel studieren zu können. Das Geld soll nämlich erhalten, wer aus Familien mit Sozialhilfebezug kommt oder Wohngeldempfänger ist. Zweitens, die Elternfreibeträge werden um 5% angehoben und auch das eigene Einkommen der Auszubildenden wird so angepasst, dass Einnahmen bis zur Minijobgrenze nicht mehr auf das BAföG angerechnet werden und auch damit will man den BAföG-Empfängerkreis ausweiten. Drittens, in Zukunft soll es für Studierende einfacher möglich sein, ein Semester länger zu studieren oder das Studienfach zu wechseln und zwar ohne auf die Förderung verzichten zu müssen. Und viertens, mit einer extra App soll BAföG digitaler werden. Nachweise werden da hochgeladen und ans zuständige Amt gesendet. Aber in den Ämtern, da wird oft noch mit Papier gearbeitet. Es dauert alles sehr lange. Und daher ruft die Bildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP die zuständigen Bundesländer auf, beim Thema Digitalisierung aufs Tempo zu drücken.
Und zu dieser BAföG-Reform hören Sie jetzt einen Kommentar von Anja Braun.
Gleich vorneweg, das BAföG beträgt zurzeit 452 Euro pro Monat. Das reicht nicht aus, klagen Betroffene wie Sozialverbände und auch das Deutsche Studierendenwerk. Das Existenzminimum ist damit unterschritten. Dabei hat die Inflation die Studierenden genauso getroffen. Und da geht es nicht nur um den Döner oder die Mensa, die ordentlich aufschlagen mussten, sondern auch um die Nudeln mit Tomatensoße. Dazu kommt, WG-Zimmer kosten heute gerne 500 Euro aufwärts. Und das nicht nur in angesagten Studienstädten wie München, Stuttgart, Heidelberg oder Frankfurt. Beim BAföG werden dafür allerdings gerade mal 360 Euro veranschlagt. Deshalb ist hier der drängendste Handlungsbedarf. Leider sieht es das Bundesbildungsministerium anders. Es plant in seiner Gesetzesvorlage eine Nullrunde für die Studierenden. Statt der Anpassung der BAföG-Sätze an die Realität wird nur ein bisschen Window-Dressing betrieben. So werden die Freibeträge der Eltern etwas angehoben. Das macht den Kreis derer größer, die grundsätzlich BAföG bekommen können, was gut ist. Aber die Beträge reichen trotzdem nicht aus, um studieren zu können ohne finanzielle Nöte oder ohne nebenher zu jobben. Auch das Versprechen, dass es einfacher werden soll, das Studium zu verlängern oder das Studienfach zu wechseln, ohne den BAföG-Anspruch zu verlieren, ist gut. Das wird schon seit Jahrzehnten gefordert, reicht aber nicht aus. Genauso ein Tropfen auf den heißen Stein sind die 1.000 Euro Starthilfe für bedürftige Studierende zu Beginn des Studiums. Gute Idee. Hilft auch, wenn man zunächst mal einen Laptop bezahlen muss, teure Lehrbücher oder einen Schreibtisch. Doch was ist danach? Etwa 40% der Studierenden in Deutschland sind nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes armutsgefährdet. Und aus Umfragen wissen wir, dass mindestens 15% der Studierenden angeben, ihr Studium aus finanziellen Gründen abzubrechen. Hier gilt es gegenzusteuern. Stattdessen wird geknausert. Unverständlich, denn wir brauchen doch gut ausgebildete Fachkräfte. Dass Menschen ihr Studium aus finanziellen Gründen abbrechen oder es ewig in die Länge ziehen, um es durch Nebenjobs finanzieren zu können, sollte nicht sein. Das kostet die Gesellschaft auf Dauer deutlich mehr, als wir aufbringen müssten, um jedem Studierenden das Existenzminimum zu finanzieren.
Die Meinung von Anja Braun. Seit Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland scheint es gute Tradition geworden zu sein, dass mindestens einmal pro Jahr darüber diskutiert wird, ob man sie nicht doch ganz schnell wieder einführen muss. Normalerweise füllt dieses Thema dann ganz gut das Sommerloch im politischen Berlin. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine von Russland hat die Wehrpflichtdebatte aber eine weitere Komponente bekommen. Wie abwehrbereit wäre Deutschland im Ernstfall? Der Personalmangel bei der Bundeswehr jedenfalls ist groß. So groß, dass sich mittlerweile eine eigens dafür eingerichtete Arbeitsgruppe um dieses Thema kümmert. Und Verteidigungsminister Pistorius hat auch Ideen. Etwa das schwedische Modell der Musterung. Die hat er sich vor Ort angeschaut und Kai Clement war dabei.
Wegen der russischen Abhöraffäre wurde das Schwedenprogramm von Verteidigungsminister Boris Pistorius zusammengestrichen. Noch in Berlin musste er vor der Reise auf einer Pressekonferenz jüngste Erkenntnisse des militärischen Abschirmdienstes erläutern. Geblieben ist in Stockholm aber der von ihm gewünschte Besuch bei der Musterungsbehörde.
So, warm welcome to the Swedish Defense Conscription and Assessment Agency.
Wehrpflicht, Vorbild Schweden? Auf jeden Fall, sagt Pistorius.
Also, dass ich einen gewissen Faible für das schwedische Modell habe, daraus habe ich nie einen Hehl gemacht.
Dieses Modell bedeutet, Schweden schreibt grundsätzlich alle Schulabgänger an, Männer wie Frauen. Auf dieser Grundlage wird eine Vorauswahl getroffen. Nach den weiteren Etappen des Siebverfahrens wird am Ende nicht einmal jede und jeder Zehnte für die Grundausbildung genommen. Allein das wäre aber schon eine riesige Herausforderung für die Bundeswehr, sagt Pistorius.
Dann wären das in Deutschland bei 10% 40.000 Männer alleine, dann habe ich die Frauen noch nicht mal eingerechnet. Das macht schon deutlich, dass nicht 1:1 übertragen werden könnte, weil wir die Ressourcen, sprich die Kasernen, die Ausbilder, dafür gar nicht in der Größenordnung von jetzt auf gleich hätten.
Ganz zu schweigen von rechtlichen Problemen und den gesellschaftlichen Debatten. Das unterstreicht auch Henning Otte, der CDU-Politiker und Vizevorsitzende des Verteidigungsausschusses, begleitet den Minister auf der Skandinavienreise.
Ich persönlich halte eine Registrierung und damit eine Musterung, wie es in Schweden vollzogen wird, für sehr interessant. Aber es bedürfte dazu auch einer Grundgesetzänderung.
Denn in Schweden gilt die Wehrpflicht, anders als in Deutschland, eben auch für Frauen. Zudem muss in Schweden letztlich nur ein kleiner Teil der Männer und Frauen Dienst leisten. Das wiederum würde sich mit der sogenannten Wehrgerechtigkeit nicht vertragen. In der Stockholmer Musterungsbehörde sind von der Krankenschwester bis zum Psychologen alle einigermaßen verwundert über die Fragen aus Deutschland. Zivildienst, Wehrgerechtigkeit, kein Dienst an der Waffe. Psychologe Jonas sagt, das schwedische Musterungssystem gebe es bereits seit 1901.
We had the mustering process since 1901. It's in our blood in some way, it's in our culture.
Die schwedische Musterung sei den Menschen in Fleisch und Blut übergegangen, sagt der Psychologe. Das Modell ein Teil der schwedischen Kultur. Und die ist offenkundig weit entfernt von der deutschen Debatte. Auch wenn mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder ein Krieg in Europa geführt wird und Pistorius von Kriegstüchtigkeit spricht. 3 Tage ist er in Skandinavien unterwegs, von Schweden über Norwegen bis nach Finnland. Dabei geht es auch um das enge Miteinander mit den neuen NATO-Mitgliedern.
Ich freue mich, und das ist das Wichtigste eigentlich am heutigen Tage, endlich sagen zu können, dass Schweden zur NATO gehört. Es fehlt noch ein kleiner formaler Akt.
Am Abend verabschiedet sich Pistorius in der Musterungsbehörde. Auch für ein Gespräch mit Wehrpflichtigen ist dann doch keine Zeit mehr geblieben. Doch das Faible des Ministers für das schwedische Modell klingt auch aus der herzlichen Verabschiedung noch einmal heraus.
Thank you very much.
Good luck.
Yeah, good luck.
Hey,
for you. Thank you.
Gleich 12.41 Uhr in der SR-Info-Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir machen auch gleich weiter mit dem Super Tuesday in den USA und der Antwort auf die Frage, was das überhaupt ist. Zuerst gibt's die Nachrichten mit Katrin Aue.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordert einen besseren Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Hauptgeschäftsführer Wansleben sagte, die Bundesregierung müsse dazu gesetzliche Regelungen voranbringen. Anlass der Forderung ist der mutmaßliche Anschlag auf einen Strommasten in Brandenburg, durch den die Produktion in der Tesla-Autofabrik von Grünheide lahmgelegt wurde. Von dem Stromausfall betroffen waren auch umliegende Gemeinden. Die Landesregierung von Brandenburg kündigte an, den Schutz zu verstärken. Eine 100-prozentige Sicherheit könne es aber nicht geben. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo eskalieren die Kämpfe zwischen Milizen und Militär. Wie das Rote Kreuz berichtet, werden dabei immer mehr Zivilisten verletzt. Allein in den vergangenen 4 Wochen seien in dicht besiedelten Wohngebieten hunderte Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Seit über 20 Jahren verüben bewaffnete Gruppen im Osten des Kongo immer wieder Anschläge. Meist geht es um die Kontrolle von strategisch wichtigen Bodenschätzen wie Coltan, Kobalt, Gold und Diamanten. Russland hat die Ukraine auch in der vergangenen Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Die ukrainische Armee zerstörte nach eigenen Angaben 38 von 42 russischen Drohnen. Die Behörden in der Region Sumy berichten von mindestens 7 Verletzten. Aus Russland wurde ein ukrainischer Drohnenangriff gemeldet. In der Grenzregion Kursk ging nach Angaben örtlicher Behörden eine Lagerhalle mit Treibstoff in Flammen auf. 2/3 der saarländischen Unternehmen leiden unter steigenden Geschäftsrisiken. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Saar IHK. An ihr haben knapp 400 Unternehmen mit rund 90.000 Beschäftigten teilgenommen. Besonders betroffen sei der Industriesektor. Hauptkritikpunkt der Unternehmen sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nur gut jedes 10. Unternehmen will deshalb laut IHK seine Investitionen innerhalb der kommenden 12 Monate steigern.
Gestern war in den USA der Super Tuesday, was jetzt erstmal vielleicht nach einem spektakulären Sportevent klingt, hat damit gar nichts zu tun. Der Super Dienstag ist der erste Dienstag im März eines Präsidentschaftswahljahres in den USA, an dem traditionell in den meisten Bundesstaaten die Demokraten und die Republikaner innerhalb ihrer Parteien ihren Kandidaten für die anstehende Wahl nominieren. Und nach gestern ist klar, wie dieses Rennen aussehen wird um den Posten im Weißen Haus. Es wird eine zweite Runde zwischen den Alten geben. Der amtierende US-Präsident Biden, 80 Jahre alt, und Ex-Präsident Donald Trump, 77 Jahre alt, werden im November nochmal gegeneinander antreten. Aus Washington dazu Nina Barth.
Donald Trump wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Zweifel daran kann es nach diesem Super Tuesday keine mehr geben.
Donald Trump is the projected winner in the state of Texas, in the state of Maine. Donald Trump will win. And in the state of Arkansas, Donald Trump
will be the winner.
Trump hat mindestens 13 von 15 Bundesstaaten gewonnen. Nicht unwahrscheinlich, dass es am Ende 14 von 15 werden. Und natürlich ließ er sich in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida feiern. Es gebe einen Grund, warum vom Super Tuesday die Rede sei. Das sei groß.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Den Tag der Präsidentschaftswahl am 5. November nannte Trump den wichtigsten Tag in der Geschichte der USA und er kündigte an, wir holen uns unser Land zurück. Wir werden es richtig machen.
So we're going to take back our country. We're going to make sure we are going to do it right.
Seine einzige verbliebene Herausforderin, Nikki Haley, erwähnte er mit keinem Wort. Sie selbst trat nicht vor die Mikrofone. Am Morgen des Super Tuesday erklärte Haley aber auf Fox News, so sehr sie auch alle aus dem Rennen drängen wollten, sie sei noch nicht bereit auszusteigen.
As much as everybody wants to go and push me out, I'm not ready to get out yet.
Aber das war, bevor Trump den Super Tuesday so klar gewonnen hat. Immerhin einen Bundesstaat, Vermont im Nordosten der USA, konnte Haley an diesem Super Tuesday für sich entscheiden. Die große Frage ist nun, macht sie wirklich weiter und unterstützt sie am Ende sogar Trump? Dessen Parteifreunde fordern sie dazu auf, wie Senator Lindsey Graham. Er sagte auf CNN, er hoffe, Haley unterstütze Trump. Sie werde besser früher als später erkennen, das sei jetzt nicht ihr Moment.
I hope she can support President Trump. There'll come a time, and I hope sooner rather than later, where she realizes this is not her moment.
Schon am kommenden Dienstag oder dem drauf wird Trump wahrscheinlich ohnehin endgültig als republikanischer Kandidat feststehen, dann auch rein rechnerisch nicht mehr einzuholen sein. Bei den Demokraten stand der Kandidat schon vor dem Super Tuesday fest, Joe Biden. Der US-Präsident hat, ohne ernstzunehmende Konkurrenz, in allen Bundesstaaten gewonnen. Aber im US-Territorium amerikanisch Samoa, wo weniger als 100 Leute abgestimmt haben, hat Biden gegen einen eher unbekannten Geschäftsmann verloren, Jason Palmer. Überraschend zwar, aber nicht von Bedeutung. Biden trat, anders als Trump, am Abend des Super Tuesday nicht vor die Mikrofone. Was er zu sagen hat, wird er sich für den Donnerstag aufheben. Dann hält Biden seine State of the Union, die Rede zur Lage der Nation.
Und just in diesen Minuten hat uns aus den USA die Information von Medienagenturen und US-Sendern erreicht, dass Nikki Haley nun offenbar doch bereit war, sich zu äußern und etwas zu sagen. Sie tritt aus dem parteiinternen Rennen der Republikaner zurück und macht damit den Weg frei für Donald Trump. Heißt, jetzt geht der heiße Kampf los um die Wählerstimmen von Nikki Haley. Wir kommen zum nächsten Thema. Vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan müsse es ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas geben. Das war bisher immer wieder die Forderung der US-Regierung im Nahostkonflikt. Das Ziel dahinter? Eine mehrwöchige Feuerpause und eine Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge. Der Ramadan beginnt allerdings diesen Sonntag und zuletzt hat die Hamas Ablehnung signalisiert. Die US-Regierung versucht Druck auf beide Seiten auszuüben und internationalen Druck gibt's auf Israel auch wegen schleppender Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Erst in der vergangenen Nacht wurde laut dem Welternährungsprogramm ein Lkw-Konvoi von israelischen Truppen abgewiesen. Benjamin Hammer.
Mit Joe Bidens Prognosen, wann es ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas geben wird, ist das so eine Sache. Vor einer Woche hatte der US-Präsident noch von einem Abkommen innerhalb weniger Tage gesprochen.
My hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Die Frist, von der Joe Biden da wohl sprach, ist mittlerweile verstrichen. Und so war Joe Biden zuletzt etwas zurückhaltender. An dem Ziel der US-Regierung, dass es ein Abkommen bis zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben solle, hielt der US-Präsident aber fest. Der Ramadan beginnt hier voraussichtlich am Sonntagabend. Während einer Reise sagte Biden auf einem Flughafen,
"It's in the hands of Hamas right now."
Der Ball liegt nun bei der Hamas. Die Israelis waren kooperativ, es gibt ein vernünftiges Angebot. Wir werden in ein paar Tagen wissen, ob es klappt. Wir brauchen eine Waffenruhe.
We need a ceasefire.
Was genau im Angebot an die Hamas steht, ist nicht öffentlich bekannt. Laut Medienberichten geht es um eine 40-tägige Waffenruhe. Israelische Geiseln sollen in dieser Zeit freigelassen werden, im Austausch für palästinensische Häftlinge. Eine Waffenruhe soll auch ermöglichen, dass endlich mehr Hilfslieferungen zu den Menschen in Gaza gelangen. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, wandte sich im israelischen Fernsehkanal 11 an die Hamas. Die Israelis haben nun einem Rahmen zugestimmt, von dem wir glauben, dass er im Interesse Israels ist, aber auch im Interesse der Menschen in Gaza und der ganzen Region. Nun muss die Hamas dem Deal zustimmen. Lasst es uns in Gang bringen. Von Anfang an gab es bei den Verhandlungen einen Punkt, der aus Sicht der Hamas schwer zu akzeptieren ist. Die israelische Regierung lässt keinen Zweifel daran, dass die Angriffe auf die Hamas nach einer Waffenruhe fortgesetzt werden sollen. Logisch, dass die Hamas an einem längerfristigen Waffenstillstand interessiert ist. Und so sagte der hochrangige Hamas-Vertreter Osama Hamdan gestern in Beirut: Der Feind wird nicht am Verhandlungstisch das erreichen, was er auf dem Schlachtfeld nicht vollbracht hat. Die Sicherheit unseres Volkes wird nur erreicht werden, wenn es einen permanenten Waffenstillstand gibt, ein Ende der Aggression und einen Rückzug von jedem Zentimeter des Gazastreifens. Einen kompletten Abzug seiner Truppen während einer Waffenruhe schließt Israel aus. Und so sieht es zumindest offiziell gerade nicht nach einer baldigen Einigung aus. Die Hamas ist zu ihren ursprünglichen Forderungen zurückgekehrt, sagte der Journalist Zvi Yecheskeli im israelischen Fernsehkanal 13. Sie fordert im Grunde genommen das Ende des Krieges. Wir alle und auch einige Funktionäre der Hamas sind davon ausgegangen, dass Yahya Sinwar mit einer Waffenruhe in den Ramadan gehen möchte. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil, er will den Ramadan nutzen, um einen Flächenbrand zu entfachen. In der Vergangenheit kam es auf dem Tempelberg in Jerusalem zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Grenzpolizei. Den USA, die an der Ramadan-Frist festhalten, läuft die Zeit davon. Und so erhöht die US-Regierung den Druck auf die Hamas, einem Deal zuzustimmen. Druck auf Israel machen die USA hingegen bei einem anderen Thema. Es müssten endlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen, sagte US-Präsident Joe Biden. Da gäbe es keine Ausreden.
Zurück nach Deutschland. Wer in diesen Tagen größere Strecken hierzulande überwinden muss, der nimmt am besten das Auto. An einigen Flughäfen streikt morgen und übermorgen das Bodenpersonal. Bei der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL zum bereits fünften Mal in dieser Tarifrunde die Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Heute um 18 Uhr zuerst im Güterverkehr. In der Nacht wird dann auch der Personenverkehr der Bahn bestreikt. SR-Inforeporter René Henken hat sich angeschaut, was das für das Saarland heißt. René, wie sieht's denn aus?
Auch wenn der Streik im Personenverkehr erst morgen beginnt, heute fällt schon der letzte ICE von Frankfurt über Saarbrücken nach Paris aus. Morgen fährt dann gar kein Fernzug ab und nach Saarbrücken, also weder nach Paris noch in Richtung Mannheim. Stand jetzt fallen auch am Freitag noch alle Fernzüge über Saarbrücken aus. Der Streik dauert zwar nur 35 Stunden, also bis Freitag 13 Uhr. Nach Angaben der Bahn dauert es aber immer ein paar Stunden, bis alle Züge wieder normal fahren. Meistens stehen die Züge ja nicht an den Bahnhöfen, an denen sie nach einem Streik eigentlich planmäßig fahren würden. Also erst am Samstag sollen dann wieder alle ICEs und TGVs planmäßig fahren.
Das sind jetzt die Fernzüge. Bei den letzten Streiks hatte die Bahn ja für den Nahverkehr immer so einen Notfallfahrplan, der ja zumindest jetzt mehr oder weniger gut dann auch funktioniert hat. Gibt es den dieses Mal auch?
Ja, den gibt's auch, aber der ist noch ein bisschen abgespeckter als die letzten Male. Der Regionalexpress, der zwischen Mannheim, Saarbrücken und Koblenz fährt, fährt im Gegensatz zu den letzten Malen gar nicht. Bahnfahrer im Saarland wissen, den Zug nutzen eigentlich immer relativ viele Menschen. Ansonsten fallen auch die Verbindungen zwischen Perl und Trier sowie Dillingen und Nied-Altdorf komplett aus. Einige Züge fahren trotzdem. Zwischen Homburg und Trier sowie Saarbrücken und Kaiserslautern soll jeweils ein Zug pro Stunde fahren. Die Bahn sagt aber, dass das nicht alles in Stein gemeißelt ist. Es kann immer mal wieder zu kurzfristigen Ausfällen kommen.
Die GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn, die sie vertritt, zum Streik auch aufgerufen. Beim letzten Mal war dann trotzdem auch die Saarbahn auf einem Teilabschnitt vom Streik betroffen. Wie sieht das dann jetzt bei diesem Streik aus?
Also ich habe mit der Pressestelle der Saarbahn gesprochen und stand jetzt können alle Saarbahnzüge regulär fahren. Genauso wie auch die Züge von Flex, also zum Beispiel die Verbindung von Saarbrücken über St. Wendel nach Frankfurt. Es kann halt auch bei der Saarbahn und bei Flex zu Ausfällen kommen, dann wenn die Stellwerke oder die Betriebszentralen der Bahn doch bestreikt werden, anders als das bis jetzt angekündigt ist. Am besten ist es einfach vor der Fahrt nochmal zu schauen, ob der Zug wirklich fährt, egal ob Deutsche Bahn oder Flex, dann ist man auf jeden Fall jeden Fall auf der sicheren Seite.
Da hilft dann mutmaßlich die Bahn-App. Dieser Tarifstreit zwischen der Bahn und der GDL, der läuft ja jetzt schon seit Anfang November. Der Streik ist bereits der fünfte in dieser laufenden Tarifrunde. Kannst du noch mal kurz erklären, was jetzt die Hauptkonfliktpunkte da sind?
Ja, also der Kern des Streits ist ja die Forderung der GDL, die Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Deswegen gibt es ja jetzt auch den 35-Stunden-Streik, um das dann nochmal klar zu machen. Insgesamt 4 Wochen haben die GDL und die Deutsche Bahn verhandelt, wieder ohne Ergebnis. Beide Seiten haben sich ja nun nach den Verhandlungen gegenseitig vorgeworfen, nicht kompromissbereit zu sein. Die GDL hat auf jeden Fall angekündigt, dass es in den nächsten Wochen immer wieder zu Streiks kommen kann, dann auch kurzfristig, also ohne dass die Streiks dann 2 Tage vorher angekündigt sind.
Die Bahn argumentiert in dem Streik ja unter anderem so: Wir können diese Wochenarbeitszeit nicht auf 35 Stunden reduzieren, wie das die GDL fordert. Wo soll denn ja die ganzen zusätzlichen Fachkräfte herkommen? Aber mit anderen Bahnunternehmen hat die GDL doch genau das so ausgehandelt. Also es scheint ja theoretisch doch zu gehen.
Ja, genau. Netinera Deutschland, das ist ja der Mutterkonzern, zu dem auch Flex gehört, hat mit der GDL im vergangenen Dezember einen Tarifabschluss erzielt. Darin steht auch die Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden in der Woche bis Anfang 2028. Das Unternehmen hat aber auch gesagt, dass das vor allem bei der Personalplanung schwierig wird, sie aber einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten wollen und deshalb dem Tarifvertrag zugestimmt haben.
Information von SR-Info-Reporter René Henken zum Bahnstreik. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Dann fehlt uns nur noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute sonnig bewölkt bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht bleibt es trocken. Es kühlt dann aber deutlich ab auf 3 bis 0 Grad. Morgen dann freundliches Wetter mit viel Sonne bei 8 bis 12 Grad. Und der Freitag, nachdem es mit Nebelfeldern losgeht, gibt es dann wieder ganz viel Sonnenschein und das Thermometer klettert hoch auf 13 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Florian Mayer. Ihnen, der Technik und der Redaktion, vielen Dank. Hier folgt der Blick in die Kommentare der Auslandspresse. Und danach geht's weiter mit dem SR2-Nachmittag. Viel Vergnügen. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Am Super Tuesday in den USA konnten die Wählerinnen und Wähler in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten bestimmen, wer bei den Präsidentenwahlen im November antreten soll. Bei den Republikanern konnte sich Donald Trump erwartungsgemäß durchsetzen, bei den Demokraten Amtsinhaber Joe Biden. Das Wall Street Journal aus den USA findet scharfe Worte für die beiden Favoriten. Es ist kaum zu glauben. Die zwei großen Parteien sind dabei, die womöglich einzigen Kandidaten zu nominieren, die gegen den jeweils anderen verlieren könnten. Amerikas Präsidentschaftswahlen werden damit zu einem Wettbewerb der Unbeliebtheit. Die öffentliche Stimmung ist auf einen Triumph der Republikaner im November eingestellt. Aber der Republikaner Trump wird jeden Tag im Mittelpunkt stehen, wenn der Wahlkampf Fahrt aufnimmt. Biden wird ihn dann wie einen Tanzbären anstupsen und hoffen, dass er sich aufspielt und die Wähler daran erinnert, warum sie ihn vor 4 Jahren abgewählt haben. US-Präsident Biden steht wegen seines hohen Alters in der Kritik. Le Monde aus Frankreich zieht trotzdem eine positive Bilanz seiner bisherigen Amtszeit. Er muss sich bei weitem nicht schämen, vor allem nicht, wenn man sieht, dass die Republikaner zu einer Chaospartei geworden sind. Die amerikanische Wirtschaft steht nicht schlecht da. Die Allianzen, die Washington stärken, sind gefestigt und Biden hat erkannt, wie wichtig erneuerbare Energien sind. Deswegen kommt es für Biden darauf an, die Menschen zu überzeugen, dass er in der Lage ist, das Land auch in einer zweiten Amtszeit zu führen. Themenwechsel. An den Parlamentswahlen in Iran haben sich nur 41% der Menschen beteiligt, so wenige wie noch nie seit Gründung der Islamischen Republik. Die Irish Times aus Irland schreibt: Iran geriet 2022 in Aufruhr. Der Grund war, dass die Religionspolizei die junge Frau Mahsa Amini verhaftet hatte, weil sie ihr Kopftuch unangemessen getragen habe. 3 Tage später starb sie im Krankenhaus. Die Regierung lehnte Verhandlungen ab und reagierte stattdessen mit brutaler Unterdrückung. 2022 kehrte das iranische Regime dem Volk den Rücken zu. Jetzt hat es den Anschein, dass sich das Volk von ihm abgewandt hat. El País aus Spanien spricht von einer Scheinwahl. Die iranische Theokratie hat eine Abstimmung abgehalten, die in Wirklichkeit nichts weiter als eine Formalität ist, um ein repressives Regime zu rechtfertigen, das die individuellen Freiheiten und insbesondere die Rechte der Frauen unterdrückt. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Die iranische Theokratie herrscht weiter uneingeschränkt. Alle Proteste im Land hat sie gnadenlos niedergeschlagen. Darüber hinaus hat sie Irans Position als aggressive regionale Führungsmacht gestärkt, indem sie ihre Präsenz und ihre Aktionen unter anderem im Libanon, im Irak, in Syrien und im Jemen intensiviert hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.